Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Expertin hier für die Bakterienheilkunde. Sie ist für mich eine sehr prägende Dame, die unglaublich viel Wissen im Bereich der Bakterienheilkunde zusammengestellt hat, dokumentiert hat. Und als ich ihre Bücher gelesen habe, musste ich sagen, wow. Es ist noch eine tiefere Basis, die mit unserer Gesundheit elementar wichtig ist. Aber nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für Tiere, für unsere Raumluft, für unser Umfeld und. Und diese Dame ist heute auch wieder da. Und ich darf mit ihr eine Staffel voller Sendungen produzieren für Sie, für uns alle, damit dieses elementare Wissen auch wirklich in die Welt hinausgetragen wird. Also bitte bleiben Sie dran. Und da sind wir ja wieder, liebe Frau Dr. Med. Anne-Katharina Djocke, ganz herzlich willkommen bei uns.
Gerne.
Dieses Thema hat mich ja gepackt und ich habe alles gemacht, was du da geschrieben hast. Mach sicher noch viele Fehler, aber da reden wir auch noch darüber. Aber steigen wir rein ins Thema, das Menschenbild zu der Bakteriologie. Generell hieß es ja, Bakterien sind immer schlecht. Heute wissen wir haben sogar ein Mikrobiom. Das ist ja ganz neu. Wir haben also hier tatsächlich im Darm Bakterienkulturen, die wichtig sind. Und das wird heute auch schulmedizinisch anerkannt, nachdem es lange Zeit ja eigentlich bekämpft wurde. Wo stehen wir denn heute?
Ja, wo stehen wir, wenn man das so genau wüsste. Aber was sich beobachten lässt, dass wir ein Menschenbild aus der Bakteriologie haben, das aus dem 19. Jahrhundert stammt und eine moderne Mikrobiomforschung haben, die dem widerspricht. Aber trotzdem wird das alte Menschenbild mit der neuen Forschung weitergetragen und es gibt wieder ein Durcheinander eigentlich. Mhm. Also erstmal, was ist ein Mikrobiom? Als Mikrobiom bezeichnet man die Gemeinschaft aller Bakterien im Körper. Genauer gesagt eigentlich nur deren Gene. Denn der Begriff Mikrobiom, der wurde 2001 von Joshua Lederberg geprägt, als man kurz vorher neue Techniken entwickelt hat, um Bakterien aufzufinden. Man hat ja früher Bakterien sowieso nie gesehen erstmal. Dann gab es Vergrößerungsgläser. Antony von Leeuwenhoek hat uns so durch eine kleine Glaskugel geguckt, hat die beschrieben. Dann gab es die Mikroskopie, die sich im 19. Jahrhundert entscheidend weiterentwickelte. Und dann hat man Bakterien auf Kulturplatten gestrichen und geguckt, was vermehrt sich denn da. Hat die dann Kolonie genannt, weil man im 19. Jahrhundert politisch gerade Kolonien gründete. Man hätte es ja auch Familien oder Sippe oder Gruppe nennen können, aber da kam es dann schon zur Verwendung politischer Begriffe in der Bakteriologie und hat dann nach einer Zeit aber gemerkt, man muss verschiedene Nährböden haben, um verschiedene Mikroben wachsen zu lassen, weil es darauf ankommt, ob das jetzt Köstritzer Schwarzbier ist oder Hundefäkalien, da wachsen jeweils unterschiedliche Mikroben drauf. Mhm. Und erst in diesem, also Ende des letzten und dieses Jahrhundert, ist man dazu übergegangen, mit Sequenziermethoden Bakterien anhand ihrer genetischen Sequenz zu analysieren. Wenn wir es mit Bakterien zu tun haben, ist es ja wichtig zu verstehen, dass es keine Individuen sind. Wenn ich da eine Katze habe oder einen Hund habe oder eine Maus, speziell wenn es Haustiere sind, die erkenne ich ja wieder. Ein Mensch sowieso, aber ein Hund und Katze auch. Der ist heute Pfiffi und morgen Pfiffi und übermorgen auch. Bei Bakterien ist das anders. Das ist eigentlich eine Membran, die ein Stückchen Protoplasma umhüllt und kann verschmelzen, kann sich verdoppeln, kann was aufnehmen, kann was abgeben, kann sich verändern. Wir haben also eine Schwierigkeit, Bakterien zu benennen. Wir haben eine Schwierigkeit, Bakterien zu ordnen. Also Carl von Linné hat sie damals Chaos genannt, als er die binominale Nomenklatur entwickelt hat. Homo sapiens, also diese zwei Begriffe, die ein Lebewesen benennen, eine Pflanze oder Tier, hat er die Bakterien und diese ganzen dieses Gewusel da einfach Chaos genannt. Ja, das ist nachvollziehbar. Es ist eigentlich ehrlicher, als wenn man das jetzt so klassifiziert, weil man dieselbe Bakterie unter Mikroskop legen kann und unter einen Glasträger und guckt sie an und dann geht man und sagt, ach, ich mache heute Feierabend, gucke ich morgen wieder. Dann sieht dieselbe Mikrobe womöglich anders aus. Das heißt, wir haben es mit einer Sphäre zu tun von wandelbaren Organismen, in die man schwer reingreifen kann. Mhm. Nun sind die auch noch unsichtbar für den Laien. Das heißt, man hat bestimmte Vorstellungen entwickelt. Und erst mit diesen neuen Möglichkeiten der genetischen Analyse sagt man, wir benennen die jetzt nach den Genen. Und das hat dazu geführt, dass man viel mehr Bakterien entdeckt hat oder über deren Gene Rückschlüsse zieht auf vorhandene Bakterien, als man vorher dachte, dass es gab. Und da man es damit Gen zu tun hat, wurde es Mikrobiom genannt. Alles, was hinten Ohm hat, hat eigentlich mit Genen zu tun. Das heißt, der Begriff Mikrobiom meinte eigentlich nur die Summe der Menge der Gene der Bakterien, die man irgendwo in einem Lebensraum findet. Es hat sich aber eingebürgert, Mikrobiom einen Bereich zu nennen, wo man die Bakterien in einem Lebensraum beschreiben will. Also das Mikrobiom des Nasenlochs, das Mikrobiom des Darmes, das ist ja berühmt. Also das ist das Mikrobiom.
Nasenloch, wird das auch schon diskutiert? Haben wir hier auch ein Mikrobiom? Also ich weiß ja, dass wir eins haben. Ich habe die Bücher gelesen.
Ja, ja, wir haben ein Mikrobiom als Ganzes.
Aber das weiß man sonst nicht, oder? Also die meisten Ärzte oder Mediziner oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer wissen nicht, dass wir hier auch eine riesen Artenvielfalt voller Bakterien haben, oder?
Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass viele das noch nicht wissen. Aber der neueste Stand der Forschung ist, dass man es wissen kann. Also es ist über den Darm ja auch viel geredet worden und auch geschrieben worden in vielen, dass man ein Darmmikrobiom hat. Das ist einfach, wir scheiden einen Stuhl aus, den kann man leicht untersuchen. Jetzt ein Gallemikrobiom zu untersuchen, ist ein bisschen schwierig, da kommt man so schwer rein. Interessanterweise findet man inzwischen in allen Organen Bakterien, auch in der Lunge und eben auch im Nasenloch und überall, wo man drankommt, am Ohr oder am Fuß oder an Händen oder so, da hat man natürlich leichter Untersuchungen angestellt als woanders. Mhm. Aber man kann mit den modernen Möglichkeiten, mit Endoskopen und sowas auch Proben nehmen, aus denen man nachvollziehen kann, dass es Bakterien überall im Körper gibt.
Ja, sogar beim Ausatmen von dir, deine Bakterien kommen jetzt zu mir, ich inatme die ein.
Viele Grüße.
Das heißt, ich kriege hier eine größere Artenvielfalt voller Bakterien, weil ich dich heute zum ersten Mal sehe. Das ist eigentlich für mich ein großer Gewinn, oder? Also auch für die Artenvielfalt und für mein Immunsystem.
Auf jeden Fall ist es so, dass man festgestellt hat, dass Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen und mit Haustieren, ein gesünderes Mikrobiom haben als Kinder, die keine Geschwister haben. Früher schlief man ja sogar im selben Bett noch, dann war mehr Austausch. Und wenn man dann keine Zimmerpflanzen hat, keine Haustüre, dann hat man eine relativ arme Artenmenge, Artenvielfalt. Das ist ja die Zahl der Mikroben, die Zahl der verschiedenen Mikrobenstämme und dann spielt die Dynamik auch eine Rolle, was die dann können. Also es ist tatsächlich so, dass Homo sapiens als Mensch eine bestimmte Mischung hat und jeder, wir sind so eine Landschaft, jeder Lebensraum in uns ist ja unter den Achseln, ist es warm und feucht, da leben andere Mikroben als auf der Nasenspitze, wo ständig mal warm und kalt abwechselt. Aber auf der Haut zum Beispiel, wenn wir im Sommer kein Hemd tragen, habe ich ich selber eine andere Mikrobenbesiedlung als im Winter, wenn ich meine dicken Wollpullover immer anhabe. Das heißt, auch ich habe unterschiedliche Mischungen auf mir, auch morgens anders als abends im Darm zum Beispiel, im Verdauungstrakt. Das ist eine ganz dynamische Welt, eine Sphäre, mit der wir leben und die wir nicht sehen, aber ohne die wir krank werden. Und das ursprüngliche Menschenbild war so, dass man geglaubt hat, dass Bakterien gefährlich sind, dass die einen angreifen, dass wir frei davon sein müssten. Man hat das Immunsystem, auch Immunsystem genannt, immun heißt frei von. Man hat gedacht, da kommen die bösen Bakterien und das Immunsystem ist dafür da, uns dagegen zu verteidigen.
Das muss ich mir gerade aufschreiben. Immun heißt?
Frei von. Ne? Abgeordnete genießen eine Immunität. So, ne? Also der lateinische Begriff heißt frei von, abgabenfrei ursprünglich. Ne? Das ist anders verwendet, nicht? Aber deshalb wurde der Begriff Immunsystem gewählt, weil man geglaubt hat tatsächlich, Ende des 19. Jahrhunderts, Bakterien sind gefährlich und machen krank. Und dann gab es damals diese Vorstellung, Mensch ist steril, Bakterien sind draußen. Und Robert Koch war einer derjenigen, der das maßgeblich mit propagiert hat, indem er dann einen berühmten Vortrag 1890 mit den Worten schloss, so lassen Sie mich diesen Vortrag schließen, mit dem Wunsche, dass die Kräfte der Nationen sich vereinigen im Kampfe gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechts und dass eine Nation die andere in diesem Kampf immer übertrumpfen möge. Also ein sehr nationalistischer, kriegerischer Tonfall von einem Soldaten. Robert Koch war Soldat, wie viele andere bakteriologische Forscher auch. Man hat das Gefühl gehabt, wir müssen uns verteidigen, der Körper muss mit den Immunzellen sich verteidigen gegen die bösen Bakterien. Also es war sozusagen das Menschenbild, der Mensch steril, das liest man heute noch in den Lehrbüchern, das Baby schwimmt im Mutterleib steril, steht heute noch drin, obwohl es längst nachgewiesen ist, dass das nicht so stimmt. Und man interessanterweise im 19. Jahrhundert es auch schon wusste. Theodor Escherich war ein berühmter Kinderarzt und hat auch ein Buch geschrieben, deshalb wissen wir das heute auch, was er da geforscht hat. Und hat festgestellt, dass das Kindspech, also der Stuhl, der im Babybauch schon drin ist, wenn das Baby geboren wird, voller Bakterien ist. Wie sollen die Bakterien denn in das Baby im Mutterleib gekommen sein, wenn es da steril schwimmt? Es gibt ganz viele Denkfehler und sehr unlogische Dinge da in dieser Geschichte der Mikrobiologie. Und es geht darum, das zu ändern. Also man hätte es wissen können, aber dadurch, dass diese militärisch ausgebildeten Bakteriologen, weil dann die Militärkrankenhäuser, die waren die besten Krankenhäuser, so wie heute die Unikliniken, der besten Forscher waren da militärisch ausgebildet, haben dieses militärische Denken auf die Bakterien projiziert, haben das propagiert. Und das war natürlich eine Einladung für die Politik, sich dieser Begriffe dann auch bakteriologisch zu bedienen. Das ging von da an Hand in Hand. Es ist tragisch zu sehen, dass da eine wissenschaftliche Forschungsrichtung, dadurch, dass die maßgeblichen Personen kriegerisch geprägt waren, militärisch ausgebildet waren und da geguckt haben aufs Mikroskop und haben gesagt, die Bakterien da, die wandern weiter, dann stoppen die einen, wandern weiter, also Penicillium-Pilze zum Beispiel wachsen über die Bakterien rüber, konnte man beobachten, schon 1884 hat da ein Franzose, Ernest Duchesne, eine Doktorarbeit geschrieben, dass Penicillium, also Pinsel, Penicillium, die Bakterien überwuchern. Und dann hat man das aber gedeutet als Kampf gegen und als Krieg. Dabei wissen wir heute, das sind Signalbotenstoffe, die verständigen sich untereinander. Willst du weiter wachsen, will ich weiter wachsen? Wie wissen Sie, ich sag mal, wenn man ein Außerirdischer auf eine Ampelkreuzung drauf gucken würde, würde dann sehen, fahren mal die, ja, mal gewinnen die, dann verlieren die wieder, bleiben stehen, dann gewinnen
Kampf.
Die. Ja, ein wilder Kampf. Ne? Aber es gibt eine Ampel und die haben grün und die haben rot.
Ach, super Beispiel.
Auch. Ja, und die Bakterien haben Ampeln, die wir noch nicht verstanden haben. Wir beginnen sie zu verstehen. Ja, Signalbotenstoffe untereinander, die sich absprechen, was sie zu tun haben. Aber diese Projektion hat dieses Menschenbild hervorgebracht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass man gemerkt hat, ja, so ganz klar ist es nicht mit dem Bekämpfen, weil man ja festgestellt hat, also, na, ich muss noch vorwegschicken, aus dieser Vorstellung, Bakterien sind gefährlich und machen krank, kam ja dann auch die Idee, Bakterien müssen beseitigt werden, dann wird man gesund. Und wenn man jetzt diesen Gedankenfaden mal weiterspringt, man hat in den 60er Jahren wirklich geglaubt, dass alle Infektionskrankheiten mit der Beseitigung der Bakterien verschwinden würden. Da gibt's Bernard McFarlane war Nobelpreisträger, 1962 in einem Buch geschrieben, dass das die größte Errungenschaft der Menschheit ist, dass die Infektionskrankheiten jetzt verschwinden, dank der Bakterienbekämpfung. Da war man voller Hoffnung und der Überzeugung, dass Infektionskrankheiten jetzt ausgerottet sind, wenn man alle Bakterien beseitigt.
Und wir glauben das immer dann auch.
Das hängt uns noch nach. Und deshalb sitzen wir hier und deshalb interessierst du dich dafür, weil es nicht stimmt. Mhm. Ja, und weil es immer noch praktiziert wird, obwohl es nicht stimmt und obwohl die Mikrobiomforschung in Tausenden von Studien gezeigt hat, dass es nicht stimmt. Und das ist das, was jetzt dann wirklich ins wirklich Bewusstsein der Allgemeinheit kommen darf. Zur Heilung von allen. Es geht ja hier um Heilung. Also Menschenbild Nummer eins, Mensch ist steril, von draußen kommen die bösen Bakterien und dagegen müssen man die Guerillatruppen, Angriff und Verteidigungsfront, das findet man bis heute in den Zeitungen, ne? Die Angriffsfront der Bakterien und die Guerillatruppen der Immunzellen und sowas. Dann hat man aber gemerkt, aha, es gibt ja doch da welche, die gehören dahin. Elias Metchnikoff war einer der Forscher, der den Darm ja desinfiziert hat und der Überzeugung war, die müssten alle weg. Und hat ein maßgebliches Buch geschrieben, auch in dem Jahr, als er den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der Immunzellen, Phagozyten, hat er dieses Buch geschrieben, Beiträge zur optimistischen Weltanschauung, wo drin steht, dass die Bakterien das Leben verkürzen, weil die so böse sind. Machen krank, sind Schmarotzer, fressen da die abgeschilferten Zellen im Darm und das Fäulnis, die Fäulnis, die sich dann bildet, verkürzt das Leben. Er hat dann die Kurve so gekriegt, dass er festgestellt hat, Milchsäure in seiner Vorstellung bekämpft die Bakterien am besten. Milchsäurebakterien hatte ja Louis Pasteur den Milchsäuregärungsprozessen zugeordnet. Im Joghurt, den er als bulgarisch-stämmiger Mensch als Sauermilch kannte, ist Milchsäure drin. Und es gab damals auch eine Studie, die gezeigt hat, dass die Menschen in Bulgarien am längsten leben. Und dann hat jemand von Bulgarien diese Sauermilch, das war ein Mikrobiologie-Student in Genf übrigens, der das mikroskopiert hat, da hat Metchnikoff von entstanden. Das ist erfahren, das ist immer so interessant, wie das so eigentlich sehr menschlich abging. Also die Milchsäure als Bekämpfung der bösen Darmbakterien hat gewirkt, anders als sie geglaubt haben. Der hat ja nicht die Bakterien bekämpft, sondern die Milchsäure aus der Sauermilch, aus dem Joghurt, war positiv. Darüber ist der Joghurt als Medizin für Bakterien entstanden, historisch. Und dann hat man gesagt, ah, es gibt ja auch gute. Ne? Also man hat dann so die Kurve gekriegt. Man hat auch festgestellt mit der Zeit, es gibt Darmbakterien, die wichtig sind. Das hat sich dann auch rumgesprochen. Im Boden sind wichtig und so. Dann kam das zweite Menschenbild, wo man gesagt hat, es gibt gute und böse. Also es gibt nützliche Bakterien, es gibt unnütze Bakterien, es gibt krankmachende Bakterien, es gibt gesundmachende Bakterien. Beziehungsweise so weit war man eigentlich noch nicht, das denkt man heute. Das ist auch ein Missverständnis. Dann hat man Pathogene benannt und physiologische. Also eine Trennung. Da gibt's nichts hier, was getrennt ist. Meine Mikroben unterscheiden nicht. Heute wissen wir, dank der Mikrobiomforschung, dass dieselben Bakterien in einem Lebensraum was anderes tun können, je nachdem, was sie gerade geboten kriegen. Also ich kann Enterokokken in meinem Darm haben, die da einfach friedlich wohnen und ich lebe mit denen fröhlich vor mich hin. Und dann kann ich etwas zu mir nehmen, was irgendein synthetischer Zusatzstoff in einem Nahrungsmittel ist. Und die Enterokokken werden irgendwie geärgert, dann können die ihre Gene umschalten und machen etwas, dass sie dann Teil eines Krankheitsgeschehens sind. Das heißt, wir müssen völlig wegkommen von dieser Vorstellung, dass es wir hier mit Individuen zu tun haben. Bakterien können, die haben Gene, die Gene haben einen Schalter. Der Schalter wird bedient unter anderem durch Mikro-RNA. Diese Mikro-RNA flottiert auch einfach durchs Blut rum, kann auch von Mikroben abgegeben werden, ist aber auch in der Pflanzennahrung drin, ist in Pflanzenzellen drin. Das heißt, das ist wie so ein Klavier. Eigentlich sind unsere Bakterien wie so ein Orchester, was wir haben, wo alles, was wir erleben, drauf spielt. Aber dieses Missverständnis, Menschenbild 2 war noch diese Vorstellung, es gibt Gute und Böse. Die Bösen bekämpft man mit Antibiotika und dann braucht man noch was Gutes, das sind dann die Probiotika. Und dann hat der Mensch sich in so zwei Richtungen geteilt. Und wenn man sich das mal plastisch vor Augen fühlt, was macht das mit mir, wenn ich dieses Menschenbild habe, dass ich in mir gute und böse Bakterien habe? Ja, das ist die Vorstellung, der Mensch sei gut und böse.
Aber lassen wir das mal stehen und jetzt nehmen wir ein Antibiotikum. Das heißt, das Antibiotikum kann ja auch nicht unterscheiden zwischen einem allfälligen guten und einem allfälligen bösen Bakterium, sondern es macht einfach einen Flächenbombardement, haut alle kaputt. Und jetzt muss das Milieu eigentlich schauen, dass es aus diesen Gegebenheiten wieder wächst oder das Beste daraus macht. Und das kann ja nicht gut sein, wenn ich mir das so überlege.
Also dieses Gut und Böse, das versuche ich möglichst aus meinem Weltbild zu relativieren. Weil in dem Moment, wo ich urteile, erhebe ich mich über etwas, was ich gar nicht beurteilen kann. Also wir können Phänomene beobachten und wir können gucken, was macht der Mensch. Und vieles ist ziemlich ungeschickt und schadet uns mehr, als dass es uns heilt. Die Antibiotika wurden ja entwickelt ursprünglich aus Signalbotenstoffen der Mikroben untereinander. Also Penicillium zum Beispiel ist ja ein Pinselpilz, ist ein Pilz. Und man hat diese Signalbotenstoffe genommen, mit denen die Pinselpilze Milieu regulieren und hat die sozusagen verstärkt. Also vermehrt, als das war sehr mühsam, so viel Penicillium zusammenzukriegen, dass man damit therapieren konnte. Das wurde übrigens während der Kriege gemacht. Ne? Also dieses Wissen um diese Penicillium war schon 1890. Russische Forscher haben damit gearbeitet, französische Forscher, deutsche, englische. Und erst mit den Weltkriegen hat man das dann rausgegriffen und forciert. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann Alexander Fleming zur Held gemacht, der das erfunden hat. Das ist auch eine Story, die... Mikrobakteriologie hat immer Helden. Kann man. Ich habe noch keine Frau gefunden, die da als Heldin. Aber gut, also dann hat man also ein Mikrobiom. Und vielleicht müssen wir noch vorwegschicken, das Mikrobiom ist dynamisch und reguliert sich, hat eine Vielfalt, hat eine Fülle, kommuniziert in sich und ist, ich sage mal, wie so ein Fachwerkhaus mit lauter Streben. Ja? Total vernetzt in sich. Da entdecken wir immer weiter Zusammenhänge. Also es ist eigentlich wie so ein Ameisenhaufen. Die Ameisen sind die Mikroben, die Tarnnadeln sind unsere Zellen. Ja, und die gesamte Form entsteht, indem beides zusammenwirkt. Ja, wenn die Ameisen weg sind, zerfällt der Haufen und nur Ameisenhaufen. Verstehst du?
Klar.
Jetzt kommt der Buntspecht oder der Grünspecht und pickt in den Ameisenhaufen. Dann wuseln alle auf einmal so wild rum und sortieren wieder. Und den Fleck, den der Specht in den Ameisenhaufen reingepickt hat, der wird dann wieder gepflegt. Ich unterscheide Mikrobiomschwäche. Das ist, wenn man einen Mangel an Mikroben, einen Mangel an Artenvielfalt an Mikroben durch das moderne Leben hat mit den ganzen Beseitigungsmethoden, antibakterieller Kühlschrank, antibakterielle Tennissocken und so, völlig überflüssig. aber hat natürlich alles eine Wirkung. Und das Dritte ist, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt. Also das ist dann eine Mikrobiomschwäche. Das heißt, das ganze System kriegt mal so einen Hau. Und dann gibt's eine Mikrobiomtoleranz, in der der Mensch sich noch wieder regulieren kann. Wenn jetzt ein Einfluss kommt, der darüber hinausgeht und das Mikrobiom so verändert ist, dass es sich nicht wieder selbstständig in seine Konstitution zurückreguliert, spreche ich vom Mikrobiomschock. Ein Antibiotikum ist ein solcher Mikrobiomschock. Dann wird das System sozusagen neben sich selbst gestellt. Das kriegt so einen Hau, dass es sich nicht von alleine wieder rückreguliert. Was dann passiert ist, dass, weil der Mensch natürlich Gott sei Dank von innen die Gnade der Regulation hat, es werden sich immer wieder metabolische Gruppen, nennt man das, Teams einfinden, die diese Aufgaben übernehmen. Alle Studien, die gemacht worden sind über die Auswirkungen von Antibiotika, zeigen zum einen, dass eine lokale Gabe von einem Antibiotikum immer aufs Ganze wirkt. Also wenn ich am Zahn oder an der Blase oder am großen Zeh ein antibakterielles Mittel verwende, dann wirkt es aufs gesamte Mikrobiom. Das ist wichtig zu wissen, weil man sagt, ach, ich gebe mal ein bisschen Antibiotikum ins Ohr, ist fürs ganze System. Dann müsste ich wirklich auch dafür sorgen, dass das ganze System bakteriell wieder balanciert wird. Und das kann ich unterstützen, da können wir vielleicht noch mal eine extra Sendung von machen, wie man das dann macht, weil das sehr ist umfangreich. Das kann man aber machen, da möchte ich auch alle ermutigen. Es ist in meinen Büchern, auch in dem Natürlich Heilen mit Bakterien, auch ausführlich beschrieben hinten drin. Wer das die Sendung nicht erwarten kann, kann da nachlesen. Aber wichtig ist, dass die Regeneration stattfindet, aber das Mikrobiom in seiner Zusammensetzung wird nie wieder wie zuvor. Also alle Studien, die ich gefunden habe, zeigen, dass das Mikrobiom, wenn man es einmal einen Mikrobiomschock erlitten hat, nicht wieder so wird wie vorher. Es finden sich wieder Mikroben an und die Funktionen werden wieder eingerichtet. Also Eiweißverdauung oder dies oder das und jenes. Finden sich wieder bakterielle Teams, die die Funktionen übernehmen, aber es ist nicht dasselbe wie vorher. Nun ist ja dann, drängt sich die Frage aus, wozu gibt es dann Antibiotika? Man muss ja sagen, dass es ein Notfallmittel eigentlich ist. Ja, und dafür sind sie auch sinnvoll und hilfreich. Sie werden nur viel zu viel und zu häufig und zu leichtsinnig eingesetzt. Zum Beispiel laut einer europaweiten Untersuchung 46% der Menschen überzeugt, dass bei einer Viruserkrankung ein Antibiotikum hilft. 46, das ist fast die Hälfte der Menschen, glaubt, dass eine Viruserkrankung mit Antibiotika behandelbar sei. Das ist aberwitzig, ne? Weil Bakterien, also Antibiotika, hauen Viren nicht direkt tot, also sie wirken aufs ganze System, das ist keine gute Idee, aber die Viren verstärken sich ja dann noch. Wenn man die Bakterien beseitigt, dann wachsen die Viren ja noch eher. Aber jedenfalls ist mir wichtig, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass ein Antibiotikum per se mal überflüssig sei. Denn wenn man eine Mikrobiomstörung hat, also eine Entzündung, die aus dem Lot geraten ist, eine Sepsis oder eine wirklich ausufernde Situation, dann kann man die mit Bakterienheilkunde gut behandeln. Wenn sie aber vielleicht, weil man zu lange gewartet hat oder das nicht kennt, schon zu weit fortgeschritten ist und das System ist außerhalb der Bandbreite der Regulation mit dem, was wir natürliche Heilmittel, Phytotherapeutika oder pflanzliche Mittel, Phytotherapeutika, also die ganze Bandbreite von Naturheilkunde, die es ja da gibt, auch mit Wickeln und Bädern und alles, was dann so schnell vernachlässigt wird. Wenn man das alles ausgenutzt hat und kommt an den Punkt, dass der Körper sich nicht mehr selber retten kann, dann muss man ein Antibiotikum geben, weil man den Menschen nicht an sowas sterben lassen wird. Das heißt, ein Antibiotikum, ist mir wichtig zu sagen, ist sinnvoll, hat seinen Sinn, aber ziemlich selten. Und wenn man jetzt Bakterienheilkunde anwendet, dann wird die Notwendigkeit, ein Antibiotikum zu verwenden, eben nicht mehr so häufig der Fall sein, weil man vieles im Vorfeld durch einen Ausgleich des Mikrobioms schon regeln kann. Und deshalb ist wichtig, jetzt zu einem neuen Menschenbild zu kommen. Bakterien gehören zu uns, wir nehmen sie auf, wir geben sie ab. Und der Mensch ist eigentlich gesund, wenn er sich in einem bakteriellen Fließgleichgewicht befindet. Und das ist eine ganz andere Vorstellung von uns Mensch, wenn wir wissen, wir sind eingebettet in ein Fließgleichgewicht. Wir nehmen auf, wir empfangen Reize, wir geben ab. Mein Sprechen ist auch ein Abgeben. Wir geben Gedanken, Worte, Körperzellen, Ausscheidungen, wir essen. Und das ist ja auch der Bereich, wo die meisten Bakterien dann vorkommen. Aber der Mensch ist weder steril und hat draußen Feinde. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht bedroht. Wir sind in einem zauberhaften, auf einem zauberhaften Planeten, der uns mit unglaublicher Liebe jedes Frühjahr neu aus dem Nichts heraus das Grün wachsen lässt, alle Nahrungspflanzen kommen aus der Erde geschenkt, das kann der Mensch nicht machen. Da ist keine Bedrohung, die kreieren wir. Und es gibt auch nicht Gut und Böse, auch nicht in uns, auch nicht die Bakterien. Und wir müssen nichts bekämpfen und nichts fördern, um uns zu sortieren.
Das ist wahnsinnig tiefsinnig. Ich könnte mir gleich über diesen letzten Satz könnte mir zwei Sendungen machen.
Gerne.
Es ist nämlich so traurig, dass eigentlich immer alles im Kampf ist, oder? Die ganze Welt heute noch. Je Länder sich, erwachsene Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen im heutigen 21. Ich begreife es nicht.
Ja.
Und hier machen es im Kleinen und wir machen es im Großen auch.
Deshalb ist mir das so wichtig, weil jeder, der diesen Wandel vollzogen hat mit Hilfe der Bakterien, und das kann man praktisch ausprobieren. Wenn man Angst vor Bakterien hat, kann man mit einem Blumentopf oder einem Hund anfangen, aber mit Fußpilz. Die Füße sind ja ziemlich weit weg, da kann nicht so viel passieren. Und dann nimmt man einfach eine Bakterienmischung der effektiven Mikroorganismen und tut die mal auf den Fußpilz drauf. Muss man noch ein bisschen Schwermetallentgiftung dazu machen, weil Pilze wuchern gerne, wenn zu viel Schwermetalle im Körper sind. Und erfährt, der geht weg durch die Bakterien, dann kann ich vertrauen.
Da muss ich dir jetzt was sagen. Seit sicher 10 Jahren habe ich hier zwischen den Beinen, weil ich ein bisschen breite Beine habe, eine Rötung.
Ja, weil du viel sitzt hier im Studio.
Ja, auch immer sitzt, schön warm, ist ja ein bisschen feucht, oder? Ja, ja. Das heißt auch, das sei ein Pilz eigentlich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber es ist nicht schlimm, ist alles okay, ist einfach rot. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich habe dann effektive Mikroorganismen genommen, also es steht ja nicht in deinem Buch drin, dass es jetzt für das war, aber ich habe es gemacht. 3 Tage. 3 Tage weg.
Genau, und was ist passiert? Da war ein Übermaß,
ein Milieuungleichgewicht
und ein Übermaß von Pilzen, Candida vielleicht oder so. Und du hast jetzt dieses zu viel Pilze, zu wenig Bakterien, die Bakterienmischung reingegeben. Die haben kommuniziert und an den Pilzen gesagt, jetzt machen wir das wieder zusammen. Wir machen ein Team, das Team heißt gesunde Haut und das kann der Körper von alleine. Das
ist unglaublich. Haben wir auch oben im Raum, wo ein bisschen Schimmel war, haben wir aufgespreit, zack, war es weg.
Ja.
Man hat es auch gefühlt, das ist alles viel besser.
Ja. Also das ist so schön, dass man durch diese praktische Anwendung der Bakterien Frieden finden kann und mit sich selber. Und das ist mir so wichtig, dass jeder mit sich selber in sich Frieden schließt, aufhört zu denken, ich bin bedroht und ich habe hier ein Kampfsystem. Oder ich muss etwas bekämpfen, was von außen kommt. Oder ich muss etwas in mir bekämpfen. Weil mit dieser Vorstellung von Antibiotika, Probiotika wird ja der Kampf in den Körper rein verlegt. Und das haben die Leute verinnerlicht. So viele Menschen haben das verinnerlicht. Und man kann es einfach aufhören. Mhm. Und wenn man die Erfahrung braucht, dann nimmt man die Bakterien und probiert was auf, damit man sieht, dass ich hier nicht irgendwas erzähle, sondern das ist unsere Natur. Das ist unser wahres Menschsein. Ist das Fließgleichgewicht eingebunden wie so eine Welle. Ja, ich nehme was auf. Ich habe dann immer das Beispiel im Bach. Ja, also wir sind, du und ich, wir sind jeweils eine Welle. Ja, wenn man im Bach einen Stein hat und das Wasser fließt, dann gibt es davor so eine Welle vor dem Stein. Jetzt kann man die Welle angucken, die ist eine Form. Hier eine Form, da eine Form. Aber diese Form ist permanent durchflossen von frischem Wasser. Das heißt, es ist zwar dieselbe Form, die ist aber nie die gleiche. Und wir sind immer rund erneuert. Jede Zelle im Körper wird ständig erneuert in unterschiedlichen Zeitabständen. Darm, Schleimhautzellen, Binnen. Eines Tages wird da wieder abgeschilfert. Knochen ein bisschen langsamer, Gehirn. Also ein ständiger Umbau. Wir sind ständig im Fluss. Und wenn wir das in unser Denken übernehmen, dass wir im Fließen sind und ein flüssiges Denken bekommen, dann kommen wir aus dieser ganzen Verhaftung raus. Und allein das schon macht gesund. Aus diesem Schock artigen Erstarren in einem Konstrukt, was wir in Bezug auf die Bakterien gebildet haben, wenn wir ein flüssiges Denken mit der Erfahrung, mit den guten Erfahrungen, die du da gemacht hast, die viele, also jetzt.
Ich habe es auch mit deiner Klinik besprochen. Ich habe gesagt, so was von logisch. Sie müssen das sofort anwenden am Boden, in den Wänden, überall. Es ist einfach, wenn man ein bisschen Bakterien freundlich gesonnen ist und sieht, dass das zum Leben gehört, dann versteht man das sofort. Und was mich auch so fasziniert, aber ich habe keine Zeit mehr, ist, dass ein Bakterium ja auch viele Dinge frisst und daraus ja auch chemisch ganz vieles anderes daraus macht, was der Körper braucht.
Und zum
das
Beispiel,
ist ja unglaublich.
Ja, ja. Und dann kann so eine Bakterien, was sie in sich selber hergestellt hat, mit so einem Stückchen Membran, das sie so einstülpt, packt das da rein, dann gibt es so ein Vesikel, nennt man so ein Bläschen, das schickt es los und das fließt dann durch unser Blut und kommt zum Beispiel zum Herz und reguliert den Herzrhythmus. Also das, was die Bakterien in unserem Körper machen, ist, die regulieren uns zu einem ganzen Menschen. Ja, und das findet ständig, man musste die Bakterien haben, wenn man die umbringt, wird man krank. Und das ist
das war der Schlüssel, genau. Ja. Das ist wirklich der Schlüssel. Dieses eine Buch mit Bakterien heilen,
ja.
Das fand ich ja überwältigend, weil das ist wirklich ein Nachschlagewerk, wo man sagen kann, ich versuche jetzt einfach eine zusätzliche Medizin in meinen Genesungsweg einzubeziehen. Und dann steht ja hinten schön drauf, Erfahrungsbericht bei dieser Krankheit, bei
Anleitung dazu.
Genau.
Für alle Körperbereiche.
Ja, und dann kann man das ja wirklich mal testen und schauen, was ist, wenn ich diese Bakterien, die bei dieser Krankheit vielleicht ein bisschen unterbalanciert sind, ein bisschen zufüge, was dann daraus entstehen kann, sind eben Wunder, Wunder, Wunder über Wunder. Mhm. Also, und das ist mein Anliegen gewesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier eine noch tiefere Basis aus der Medizin hier zu betrachten, Ihnen zu vermitteln. Ist jetzt nicht nur für Sie zu Hause gut und bestimmt, sondern es ist auch für Pflanzen hervorragend, dass effektive Mikroorganismen, können Sie auch mal nachgoogeln, wird sehr häufig auf Pflanzen gespeit. Man kann es in den Raum machen, um ein Raumklima zu verbessern. Man kann es bei Tieren anwenden, außerordentlich erfolgreich. Aber für mich ganz wichtig ist es eben auch, dass es für mich selbst anwende oder eben auch Sie das mit einbeziehen in Ihr Leben und hier sich einfach mal ein bisschen schlauer machen. Und schlau machen geht meiner Erachtens nur über die Bibeln, die Bücher, ich sage jetzt wirklich die Bücher, die du geschrieben hast, mit deinem Namen versehen. Das ist eigentlich im europäischen Bereich, im deutschsprachigen Raum, eigentlich das Einzige, was ich gefunden habe.
Ja, es ist auch ein Teil der Bücher ist auch ins Italienische, Spanische, Französische und Polnische übersetzt, sodass man auch in anderen Ländern da die Chance hat. Mhm. Englische Übersetzungen fehlen noch, da warte ich noch drauf. Mhm. Aber das Buch natürlich halt mit Bakterien kombiniert sich ganz gut mit einem von den drei Büchern über effektive Mikroorganismen, dass man da die Zusammenhänge auch noch versteht.
Mhm. Ja. Entweder lesen oder dranbleiben bei uns auf Kurs 24. Wir machen selbstverständlich weiter, wenn ich so eine hochkarätige Fachdame da haben darf, um mit dir über das Leben zu sprechen, dann mache ich das natürlich wahnsinnig gern, auch für Sie. Alles Gute, auch dir.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.